Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Theologie beschreibt es warum und die Naturwissenschaft es wie. Aber die beiden Fragen hängen auch schon miteinander zusammen.
Ich glaube, dieses Bewusstsein, das wächst auf jeden Fall, dass viel, viel stärker interdisziplinär gedacht werden muss und dass man dann auch vielleicht wieder viel stärker eine Pluralität der Weltbilder zulassen muss.
Diese Gottesbegegnungen haben mich sehr geprägt, weil sie mir deutlich gemacht haben, dass es eine andere Wirklichkeitsebene noch gibt und die Frage, was wirklich ist, sich nochmal ganz neu stellt.
Der vermessene Himmel über Glauben und Wissen. Eine Sendung von Jonas Weyroster.
Die Naturwissenschaft hat freien Raum jenseits dessen, was die Theologie als das Werk des Schöpfers zu beschreiben hat. Karl Barth.
Mit Sicherheit kennen Sie dieses Foto. Zuallererst sieht man sehr viel Schwarz. Wenn man genau guckt, einen kleinen blassen Lichtstreifen und in der Mitte einen winzigen hellblauen Punkt. Das ist unser Wohnsitz. Das ist die Erde. Und das Faszinierende an diesem Foto ist, es ist aus einer Sonde heraus entstanden, und zwar aus 1,6 Milliarden Kilometern Abstand. Ein Blick aus dem Sonnensystem auf unseren Planeten. Ein Ausschnitt sind wir also, nur ein winziger Bruchteil. Das heute zu wissen, verdanken wir der Wissenschaft. Wissen ist ein guter Grund, sich als Mensch angesichts des Allumspannenden unbedeutend und klein zu fühlen. Wäre da nicht der Glaube, sozusagen eine konkurrierende Erzählung zu diesem Foto. Diese Erzählung beginnt mit Adam und Eva und rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Sie sagt, dass die Erde, also dieser winzige hellblaue Punkt und wahrscheinlich auch das Ganze drumherum von Gott erschaffen worden ist. Ein großer Plan. Über Jahrtausende schon hat dies Menschen Orientierung gegeben. Dieses eine Foto und streng genommen jedes andere Bild, das sich der Mensch von der Natur, dem Universum und sich selbst macht, entzweien Naturwissenschaft und Religion. Oder nicht? Schließlich gibt es auch Menschen, die in beiden Welten zu Hause sind. Was heißt das? Und wie gehen die Berechnung der Welt und der Glaube an Gott zusammen? Ein Fußweg durchs Grüne führt vorbei an klobigen Bauten an den Rand des Campus der Universität Stuttgart. In der Sommersonne glänzt silbern ein Neubau, das Institut für Raumfahrtsysteme.
Entschuldigung, darf ich Sie was fragen?
Ja.
Ich suche das Büro von Herrn Professor Krabbe.
Oben. Genau, über meinem Büro.
Okay, dann spreche ich. Dankeschön.
Im zweiten Obergeschoss hat Alfred Krabbe sein kleines Büro. Krabbe ist Professor für Flugzeugastronomie und extraterrestrische Raumfahrtmissionen. Der 68-Jährige sitzt an einem langen Schreibtisch, um ihn herum stapelt sich Papier. Zwischen seinen Beinen steht ein Wasserkocher, hinter ihm sein Klappfahrrad und sehr viele Bücher. Außerdem mehrere kleine Flugzeugmodelle.
Unser Sophia-Flugzeug war eine Boeing 747, mit der wir in die Stratosphäre geflogen sind, viele Male und viele Jahre, um dort im Ferninfraroten Messungen zu machen. Das Ferninfrarote, das ist Wärmestrahlung, also die warme und kalte Strahlung aus dem Zwischenraum zwischen den Sternen. Die haben wir untersucht. Weil dort finden sehr interessante Prozesse statt, wie Sternentstehung, Planetenentstehung, chemische Entwicklung der Elemente, also Moleküle. Und darüber war bisher nicht viel bekannt.
SOFIA, das steht für Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie. Oder einfacher ausgedrückt, SOFIA ist eine fliegende Sternwarte. Erste wissenschaftliche Beobachtungen mit der umgebauten Boeing fanden 2010 statt. Kürzlich endete das Projekt. Mehrmals wöchentlich sind amerikanische und deutsche Astrophysikerinnen und Physiker mit SOFIA abgehoben, um die Geheimnisse am Himmel zu erkunden.
Ungefähr 70, 80 Mal bin ich mitgeflogen. Es ist so eine wahnsinnige Faszination, wenn Sie Dinge zum ersten Mal sehen, die bisher noch nie jemand gesehen hat. Und die erscheinen dann auf Ihrem Monitor. Und dann gucken sie alle zusammen da drauf und sagen, boah, schau mal, was man da alles sieht. Und dann freuen sie sich ganz doll. Und wenn sie dann morgens zurückkommen, dann denken sie, Mensch, das war eine tolle Nacht.
Der Geburt der Sterne auf der Spur. So heißt es in großen Buchstaben in einer Informationsbroschüre auf Krabbes Schreibtisch. das erste Molekül, Heliumhydrid, das im Universum vor knapp 14 Milliarden Jahren entstand, wurde von SOFIA 2019 erstmals nachgewiesen.
Ein Beispiel für das, was wir mit SOFIA entdeckt haben, ist Wasser auf der Sonnenseite des Mondes. Das war eine ziemliche Überraschung, weil man bisher annahm, dass es da gar kein Wasser gibt. Wir wissen, dass es an den Polen Wasser gibt, aber auf der Sonnenseite ist das Wasser gebunden und das könnte wichtig werden, wenn die Astronauten da mal hinfliegen. Und dieses Wasser kann man nicht in dem sichtbaren Licht sehen und auch nicht im nahen Infraroten, weil die Atmosphäre, unsere Erdatmosphäre ja auch Wasserdampf enthält. Ja. Und deswegen müssen wir über die Atmosphäre fliegen und von dort aus können wir dann den Wasserdampf auf der Mondoberfläche sehen, aber auch in anderen Regionen im Weltall.
Alfred Krabbe ist nicht nur Astrophysiker, er ist auch gläubiger Christ. Der Glaube an Gott und die Naturwissenschaften passen für ihn problemlos zusammen, auch wenn er zurückhaltend ist, seine religiöse Einstellung im Wissenschaftskontext zu artikulieren.
Ich trage das nicht so auf den Lippen, das liegt mir vielleicht als Naturwissenschaftler sowieso ein bisschen ferner. Ja. Aber sozusagen in meinem Herzen trage ich es schon, ja. Aber Sie würden das merken, wenn Sie mich näher kennen und wir sozusagen persönlich ins Gespräch kommen oder wenn Sie so Fragen stellen oder auch Mitarbeiter oder Bekannte. Natürlich, ja, weil ich jetzt natürlich auch in solchen Gruppen mitarbeite, sagen wir mal in der Evangelischen Forschungsakademie, dann ist man halt da ein bisschen abgestempelt, ja. Damit wissen die Leute, dass man dem christlichen Glauben nahesteht. Was das dann genau bedeutet, ist damit natürlich noch nicht gesagt.
Ein deutscher Spitzenforscher und Direktor eines der größten internationalen Weltraumforschungsprojekte, aber eben auch ein gläubiger Christ. Letzteres mag überraschen, stellt man sich Physiker und Physikerinnen doch als ausschließlich der berechenbaren Welt verschrieben vor. Die Physik, wie überhaupt die Naturwissenschaft, beschäftigt sich mit der Welt, die wir sehen können. Religion und Glaube beziehen sich auf ein Vertrauen zur Welt oder sogar zu einem persönlichen Gott. Etwas, wofür es keine Formeln und Gesetze gibt.
Also als Christ und Astrophysiker bin ich natürlich in gewisser Weise ein Exot, in gewisser Weise auch nicht. Es gibt erstmal viele Wissenschaftler, die auch Christen sind. Und das zeigt auch die Geschichte. In den vergangenen Jahren, Jahrhunderten gab es immer wieder Leute und auch viele, die sich als Christen verstanden haben und das auch so gelebt haben. Denn wir haben ja in der Naturwissenschaft durchaus Grenzen. Und dann ist immer die Frage, was ist dahinter? Ja, wenn Sie einen Zaun sehen, dann fragen Sie sich automatisch, gibt es da noch was? Ja, oder ist da die Welt zu Ende? Und gerade in der Astrophysik geht es ja um das große Bild, um das Weltganze und auch die Grenzen von Raum und Zeit.
Fragt man Alfred Krabbe, was zuerst in seinem Leben war, das religiöse Sensorium oder die wissenschaftliche Weltauffassung, wird der 68-Jährige nachdenklich. Seine Blicke gehen zu Boden. Er erzählt von einer Gottesbegegnung. Da war er gerade 18 Jahre alt. Damals suchte er nach Antworten auf große Fragen im Leben. Wofür sind wir Menschen hier? Sind wir frei in unseren Entscheidungen? Gibt es einen Plan hinter all dem?
Ich war immer schon ein analytischer Mensch, aber ich war intellektuell verzweifelt, weil man durch Gedankenkraft, man kommt an sehr viele Grenzen ran und die konnte ich nicht überwinden. Ich war nicht depressiv, aber ich war intellektuell verzweifelt und diese Person hat mich direkt angesprochen. Wir haben miteinander geredet und das ist ungefähr 2 Jahre so gegangen. Es war natürlich emotional, aber es war auch sehr rational. Am Anfang dachte ich, ich überlebe das nicht. Ich fand das lebensgefährlich. Es ist so, wenn Sie denken, jetzt jeden Moment knallt's, ja, es fehlt nicht mehr viel. Sie können das nicht aushalten als Mensch.
Diese Gottesbegegnungen haben ihm deutlich gemacht, dass es noch eine andere Wirklichkeitsebene gibt.
Er hat meinen Namen gesagt und dann war ich total erschrocken. Und dann habe ich mich aber getraut zu sagen, wer bist du? Weil ich dachte, das geht nicht so, ja, ich muss irgendwas machen. Und dann sagte er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann blieb er aber präsent. Und diese Präsenz ist unheimlich, es ist total bedrängt. Und dann ging es aber weiter. Ich habe dann gesagt, weil ich so verzweifelt war, und ich fragte ihn, ist denn die Welt so, wie ich sie sehe? Sagte er, ja, sie ist so, wie du sie siehst, aber ich stehe dafür. Das heißt, er garantiert den Bestand dieser Welt, was ein zutiefst biblisches Prinzip ist, ja, auch wenn es so nicht in der Bibel steht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann gehört mein Leben dir. Denn ohne dich hätte ich mich vielleicht vor einen Zug geschmissen oder irgendwas. Und dann hat er gesagt, ich bin dein Vater, du darfst leben. Da muss man mal drüber nachdenken. auch theologisch. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn tun? Und dann sagte er, lebe in meiner Nähe, lies in meinem Wort, halte dich zur Gemeinde.
Krabbe spürte ein großes Vertrauen, eine große Liebe seit dieser Erfahrung. Er überlegte, Theologie zu studieren, entschied sich dann doch für Physik, lernte später Hebräisch und Griechisch, um alte biblische Texte lesen zu können. Krabbe ist sich sicher, die Gottesbegegnung hat ihn auch zu dem Astrophysiker werden lassen, der er heute ist.
Ich glaube, dass es eine Person gibt, die diese Welt geschaffen hat. Aber dann müssen wir mit einer Wirklichkeit rechnen, die wir gar nicht so ohne weiteres physikalisch beschreiben können. Denn dafür haben wir im Augenblick noch gar keine wissenschaftlichen Worte, außer wenn sie theologisch da argumentieren.
Die Schaffung der Welt, der Ursprung allen Seins. An keinem Punkt entzweien sich christlicher Glaube und Naturwissenschaften mehr. Gab es den Urknall? Diesen einen singulären Moment, an dem das Universum aufploppte und plötzlich vorhanden war? Was war vorher? Ist alles, was sich seitdem entwickelt hat, eher Zufall? Oder war all das der Plan Gottes, ein aktiver Schöpfungsakt? Die Erde, das Universum, alles, was wir kennen und vielleicht noch viel mehr? Bibel oder Big Bang? Das scheint hier die Frage.
Also in meiner Karriere in den 80er Jahren gab es mal eine Zeit, da sagten die Wissenschaftler, es gibt vielleicht gar keinen Urknall. Ja? Und dann fingen alle an zu heulen und sagen, um Himmels Willen, was jetzt passiert? Ja, was machen wir jetzt? Und die Physiker haben gesagt, wie, was ist das Problem? Wenn es keinen Urknall gibt, dann gibt es keinen Urknall. Dass ihr da euer Weltbild mit verbindet, das ist euer Problem. Ja? Das ist als Physiker immer ein bisschen gefährlich. Ja? Also ich glaube, man braucht ein bisschen kritische Distanz zu dem, was man tut. Sonst verfängt man sich leicht in den eigenen Wünschen.
Für den religiösen Menschen ist Gott unmittelbar und primär gegeben. Im Gegensatz dazu ist für den Naturforscher das einzig primär gegebene der Inhalt seiner Sinneswahrnehmungen und der daraus abgeleiteten Messungen. Max Planck.
Ich bin Sibylle Anderl, ich habe Physik und Philosophie studiert, habe dann in Astrophysik promoviert und mich währenddessen auch weiterhin mit der Philosophie der Astrophysik beschäftigt.
Sibylle Anderl hat zu der Frage geforscht, wie Sterne wie unsere Sonne entstehen. 2017 hat sie ihre Forschungsarbeit niedergelegt und ist seitdem als Journalistin tätig. Aktuell leitet die 42-Jährige das Wissensressort der Wochenzeitung Die Zeit. Der Faszination für die Gesetzmäßigkeit unserer Welt ist sie aber treu geblieben. Dem Blick in den Himmel auch. Sibylle Anderl ist ein religiös geprägter Mensch. Sie wuchs in Oldenburg in einem katholischen Elternhaus auf.
Meine Eltern, die sind beide gläubig und haben mich sehr früh immer mit in die Kirche genommen. Ich glaube, was aus der Zeit für mich am nachhaltigsten als Prägung geblieben ist, das ist so ein Sensorium, eine Offenheit für Sinnzusammenhänge, dass es in der Welt mit Sicherheit mehr gibt als das, was wir zu verstehen denken und zu verstehen meinen. Dazu kommt wahrscheinlich noch ein starkes Verantwortungsgefühl für die Schöpfung, für uns selber. Ich glaube, das ist sowas, was mir diese Erziehung ganz stark mitgegeben hat. Ja, das Verständnis und das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit in vielerlei Hinsicht. Vielleicht etwas, was man ja auch mit dem Begriff der Demut bezeichnen kann.
Trotz tiefschürfender Einblicke in die Welt der Physik und den vermessenen Himmel ist Anderl die rein naturwissenschaftliche Perspektive zu wenig, da sie blind ist für die Fragen nach dem Warum, für Sinnfragen.
Also in der Astrophysik sammelt man wie in allen anderen physikalischen Disziplinen Beobachtungsdaten, man entwickelt Modelle, man versucht das zu verstehen, was man sieht und ob man da gläubig ist oder nicht, spielt dafür erstmal keine Rolle. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass man vielleicht vor allem auch in der Astrophysik im Vergleich zu anderen Disziplinen natürlich schon ein Bewusstsein dafür hat, dass man es mit einem Gegenstand zu tun hat, der ganz besonders ist, der uns immer wieder wirklich an die Grenzen unserer Anschauung heranführt und der insofern automatisch mindestens in die Philosophie, wenn nicht gar in die Theologie hineinführt.
Anderl relativiert ein Stück weit einen Blick auf Wissenschaften als eine Auffassung von unserer Welt, die sich ausschließlich auf rationale Annahmen stützt.
Auf der einen Seite ist es, glaube ich, wirklich die Erfahrung von vielen Wissenschaftlern, dass wissenschaftliche Theorien, die ja so wunderbar zu der Welt passen, in ihrer Einfachheit, in ihren Symmetrien und in ihrer Schönheit einen unglaublichen Zauber ausüben. Und man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Das ist etwas, was Wissenschaftler ja immer wieder beschrieben haben. Also Einstein hat das sehr besonders schön gemacht und das dann zum Beispiel auch zu seiner eigenen Religiosität in Beziehung gesetzt.
Wer von der kausalen Gesetzmäßigkeit allen Geschehens durchdrungen ist,
Für den ist die Idee eines Wesens, welches in den Gang des Weltgeschehens eingreift, ganz unmöglich. Die religiösen Genies aller Zeiten waren durch diese kosmische Religiosität ausgezeichnet, die keine Dogmen und keinen Gott kennt, der nach dem Bild des Menschen gedacht wäre. Albert Einstein.
Was Albert Einstein mit kosmischer Religiosität meint, ist am ehesten mit dem Gefühl der Bewunderung dem Kosmos gegenüber zu beschreiben, mit Dankbarkeit und Verantwortung. Einstein bezeichnete sich auch als tief religiösen, ungläubigen Menschen. Sibylle Anderl kann dieser Auffassung viel abgewinnen.
Ich finde es schon persönlich tröstend, in der Komplexität der Welt Muster erkennen zu können, das Ganze verstehen zu können. Aber die Sinnfragen, auf die Religion eine Antwort liefern kann, das ist natürlich etwas, was uns Menschen auch jederzeit immer beschäftigt. Und insofern, glaube ich, gehört beides schon sehr, sehr eng zusammen. Wahrscheinlich, weil es von verschiedenen Richtungen an Grunderlebnisse des Menschen anknüpft. Für mich zum Beispiel ist der tiefste Trost, den ich finden kann, der, den ich in der Natur finde, also zum Beispiel in den Bergen oder am Meer. Und da hat man ja tatsächlich die Verbindung in beide Richtungen, dass man auf der einen Seite sich überlegen kann, wie verstehe ich all das, was um mich herum passiert, aber auf der anderen Seite doch auch immer dieses Staunen da ist über die Komplexität, die Schönheit, die Vielfalt der Schöpfung und dann die Frage, was wir Menschen in all dem machen.
Matthias Huber führt an einem sonnigen Mittag durch das dichte Menschengewusel auf dem Campus der Universität Freiburg zu einem menschenleeren Ort, der Universitätskirche.
Eine Besonderheit der Universität Freiburg ist, dass sie eine eigene Kirche hat. Das hat geschichtliche Gründe, und zwar wurde, nachdem der Jesuitenorden aufgelöst worden ist, die Kirche der Universität geschenkt durch die damalige Kaiserin Maria Theresia. Und hier kann man eigentlich sagen, hier laufen eigentlich schon die Fäden von Wissenschaft und Religion zusammen. Auch schon seit der Gründung der Universität war eben die Beziehung auch zwischen Kirche und Universität sehr eng. Beispielsweise haben die Antrittsvorlesungen in Münster stattgefunden. Ja, das wäre heute kaum mehr vorstellbar.
Das Innere der Kirche ist auffällig prunklos. Kein Gold, kein Glanz. Im Chorraum steht eine Jesusfigur aus Eichenholz, schmal und schlicht, wie ein Ausrufezeichen aus Holz.
Was hat dieser Gott, ja, von dem wir uns Begriffe machen können, zu dem wir beten können, was hat der mit der Welt auch zu tun? Auf diese Frage setzt das Kreuz so ein Ausrufezeichen. Und dieses Kreuz wirkt wie in den Boden reingerammt. Wenn Sie mal nach vorne gehen, dann sind hier wirklich auch in den Boden Risse angedeutet. Als die Statiker kamen, die haben gesagt, um Himmels Willen, das bricht ja alles hier zusammen. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nur als Kunstwerk halt angedeutet. Die haben jetzt gedacht, also die Kirche bricht zusammen.
Huber war Studentenpfarrer in Freiburg. Heute ist er Präfekt der Unikirche. Es ist aber nur eine von vielen Rollen, die Huber in seinem Leben bereits eingenommen hat. Er ist diplomierter Physiker, ging nach dem Physikstudium ins Priesterseminar. Heute ist Huber promovierter Theologe. Er arbeitet an seiner Habilitation. Huber bittet zum Gespräch in sein kleines Büro im Obergeschoss der Theologischen Fakultät. Am offenen Fenster zieht der Regen vorbei. Über seinem Schreibtisch hängt ein astronomisches Plakat mit Sternbildern und ein Lernposter mit der Überschrift »The Knowledge of Sheep«. Darunter sind viele verschiedene Schafrassen abgebildet. Eine ironische Erinnerung an seine Zeit in der kirchlichen Seelsorge.
Also es wäre mir zu wenig, die Welt nur auf einer naturwissenschaftlichen Ebene zu beschreiben, sondern ich denke, die Naturwissenschaft verlangt irgendwie auch nach Interpretation. Sie fragt nach dem Sinn, warum das Ganze. Und ich würde auch sagen, beide Bereiche haben einander zu berichten, beide ergänzen sich gegenseitig, sie inspirieren sich gegenseitig.
Die Herausforderung steckt natürlich in den Details. Wie lassen sich die Idee eines Schöpfergottes und die These der Evolution oder die Urknalltheorie vereinbaren? Schließlich kann die Welt nicht einerseits zufällig und andererseits planmäßig entstanden sein. Die Naturwissenschaft verschreibt sich einem methodischen Atheismus, Gott wäre eine Hypothese, die mangels handfester Evidenz verworfen werden muss.
Ich glaube nicht, dass die Physik gut beraten wäre, jetzt irgendwie einen Schöpfergott zu postulieren. Da würde sie einfach ihre Methodik überschreiten. Aber die Physik ist erstmal neutral. Ja? Sie hat keinen Grund, einen Schöpfergott abzulehnen. Man könnte die Frage danach stellen, wie plausibel, wie wahrscheinlich ist ein Schöpfergott. Die Physik kann streng genommen auch nur dort auch beginnen, wo etwas vorhanden ist, mit dem sie auch rechnen kann. Also es muss eine Form von Energie geben, es müssen Kräfte im Spiel sein.
Matthias Huber hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Bibel und Big Bang. Es heißt ganz bewusst nicht Bibel oder Big Bang. Darin ist in gewisser Weise der Versuch zu lesen, Albert Einstein zu folgen. Eine Naturwissenschaft ohne Religion sei lahm, eine Religion ohne Naturwissenschaft sei blind. Huber stört sich an einer Theologie, die sich heraushält aus der Beschreibung der Wirklichkeit und sich einem Austausch mit den Naturwissenschaften nicht wirklich stellt.
Während man in früheren Zeiten die Themen zu sehr vermischt hat, ja, also daher auch Galilei-Konflikt oder der Konflikt mit der Evolutionstheorie, da hat man sich von theologischer Seite zu stark eingemischt in die Naturwissenschaft. Und jetzt passiert eher das Gegenteil oder ist passiert. Man hat sich zu stark rausgehalten und gesagt, da wollen wir uns nicht die Finger verbrennen. Wir betrachten die beiden Felder als völlig unabhängig. Ja, dann tun wir niemand weh, aber uns tut auch niemand weh. Dann ist man natürlich sehr auf der sicheren Seite. Aber man macht sich auch irgendwie uninteressant oder langweilig. Ja, also eine Theologie, die mit dieser empirischen Welt nichts zu tun haben will, die ist ja auch irgendwo irrelevant.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, die friedliche Koexistenz von Naturwissenschaft und Religion oder Theologie war schon einmal deutlich weiter, als es heute oft scheint. Auch führende Wissenschaftler trugen beides in sich und spielten beide Pole nicht gegeneinander aus. Für manche war der Austausch sogar bereichernd.
Also solche Beispiele gibt es auch immer wieder, wie Naturwissenschaft auch beeinflusst war vom ganz persönlichen Glauben eines Menschen, einer Person. Oder wenn Sie an die Anfänge der Naturwissenschaft zurückgehen, wenn Sie auf Newton schauen oder auf einen Robert Boyle, da war immer auch das Betreiben von Naturwissenschaften eine Art Gottesdienst. Man hat gesagt, man geht der Weisheit auf den Grund, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Und diese Weisheit zu entdecken in Form von Formeln und von Mathematik, das ist wie ein Gottesdienst, das ist wie im Buch der Bibel zu lesen. Nur liest man nicht im Buch der Bibel, sondern im Buch der Natur, um Gott auf den Grund zu gehen. Also da merkt man schon, also die Religion oder der Glaube kann Antrieb sein dafür, die Natur verstehen zu wollen als Schöpfung. Nur sollte in der Methodik natürlich nicht jetzt die Hypothese Gott ja irgendwie eine Variable ersetzen, ja, die ich nicht mathematisch irgendwie herleiten kann.
Ich habe gezeigt, dass die Entstehung des Universums so ablaufen kann, dass sie den Gesetzen der Physik folgt. In diesem Fall wäre es überflüssig, Gott anzurufen, um zu erfahren, wie das Universum begann. Das ist kein Beweis, dass Gott nicht notwendig ist. Stephen Hawking.
In Matthias Hubers Seminar zu der Frage, auf welche Wahrheit wir bauen können, hat eine Gruppe Physikstudenten gerade ein Kurzreferat auf Englisch gehalten über den Schöpfungsbericht im biblischen Buch Genesis und den Konflikt mit Darwins Evolutionstheorie. Eine Diskussion zwischen Studierenden von Theologie und Physik entspannt sich, lebhaft, aber produktiv. Am Ende bleibt ein Gedanke von Dietrich Bonhoeffer, der in einem Briefwechsel 1944 mit seinem Freund Eberhard Bethge eine vermeintlich harmonische Weltauffassung zwischen Religion und Wissenschaft andenkt.
In dem, was wir erkennen, sollen wir Gott finden. Nicht aber in dem, was wir nicht erkennen. Nicht in den ungelösten, sondern in den gelösten Fragen will Gott von uns begriffen sein. Gott ist kein Lückenbüßer. Nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Dietrich Bonhoeffer.
Der vermessene Himmel. Über Glauben und Wissen. Sie hörten eine Sendung von Jonas Weyrosta. Redaktion Hans-Michael Ehl. Eine Produktion des Südwestrundfunks.